Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit jedem von uns. Wir haben miteinander den Lobgesang des Zacharias gebetet. Zacharias ist der Vater von Johannes, der später Johannes der Täufer heißen wird. Diese Geburt war ungewöhnlich. Mit der setzt das Lukas-Evangelium ein. Es war die Geburt eines Menschen, die keiner mehr erwartet hat. Denn seine Mutter Elisabeth war, es heißt, war nicht fruchtbar und sie war älter geworden. Dann wird das Kind geboren und Zacharias wird stumm. Er kann nicht reden, auch das ist eine ganz eigene Geschichte. Und in dem Moment, wo das Kind den Namen bekommt, kann er wieder reden. Er sagt, das Kind soll Johannes heißen. Und er beginnt, in der Bibel heißt es, erfüllt vom Geist Gottes, Gott zu loben für dieses Kind. Denn das Kind ist nicht für sich selbst da. Es wird eine Zeitenwende einläuten. Mit diesem Kind gibt es einen großen Bruch in der Geschichte. Und von dem lese ich jetzt. Unser Predigtwort für heute ist eben die Geschichte vom Täufer Johannes. Sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius. Als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes, also nicht mehr Herodes der Große, sondern einer seiner Söhne, Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und Lysanias, Landesfürst von Abilene. Und jetzt kommt der geistliche Part. Als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er, Johannes, zog durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers, wörtlich eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg Jahwes, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Ende des Jesaja-Zitats. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Schlangenbrut, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem kommenden Zorn entgehen werdet? Seht zu, bringt Früchte, die der Umkehr entsprechen. Und beginnt nicht zu sagen zu euch selbst: Wir haben ja Abraham zum Vater. In Klammern, was soll uns schon passieren? Denn ich, Johannes, sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Ein Bild für Gericht. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge, Die laufen jetzt nicht weg, könnte man ja nach so einer Ansage machen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, teile mit dem, der kein Hemd hat. Und wer Speise hat, der mache das auch so. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Haltet ein Maß. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Also offensichtlich gibt's auch im Kriegsgeschäft ein Maß. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle darüber diskutierten, wörtlich steht da Dialogizo, sie führten alle einen Dialog miteinander, ob Johannes vielleicht der Christus wäre. Also ist er der, auf den wir alle warten? Ist er der Gesalbte? Christos ist der Gesalbte, der Messias auf Hebräisch. Als alle einen Dialog führten miteinander, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Mir steht es nicht zu, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel. Ist ein Bild von Getreideernte, nachdem das Getreide ausgeschlagen wurde aus den Ähren und eine Weile gelegen hat, wird es hochgeworfen. Das schwere Getreide fällt auf die Tenne und die Spreu wird weggeblasen. In seiner Hand, in der Hand des Christus, ist die Worfschaufel und er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Ermunterungen, es kann auch Ermahnungen heißen, es ist ein doppeltes Wort, sagte Johannes dem Volk die gute Nachricht. Sehr interessant, Johannes sagte dem Volk Euangelizo, das Evangelium. Die gute Nachricht, indem er ermahnt und ermuntert. Und der nächste Vers beendet die Geschichte. Johannes hat auch über Herodes, den Landesfürsten, etwas gesagt, ihm sein Böses vorgeworfen und wird ins Gefängnis geworfen. Und da kommt er auch nicht mehr raus. Meine Predigt hat drei Punkte. Sie sagen, wir sind Kinder Abrahams. Das ist der erste Punkt. Der zweite, die Umkehr hat zwei Schritte. Wie ist das, Johannes und Jesus? Wie gehört das zueinander? Und das dritte, die Frage der Leute, die sich um Johannes sammeln, und es müssen viele gewesen sein, was sollen wir tun? Zum ersten, Kinder Abrahams. Da sind die Leute von sich aus gekommen und sie sind zum Teil von weit her an den Jordan gekommen. Johannes sieht sie an. Jeder Pfarrer würde sagen: Schön, dass ihr da seid, kriegt da gleich noch einen Keks und ein Schokoherz. Was sagt Johannes? Seht zu Also er redet auf den Punkt, bringt angemessene Früchte der Umkehr und beginnt nicht, fangt nicht an damit zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Was ist damit gemeint? Sie sollen nicht sagen, wir haben Abraham zum Vater. Sagt nicht, mit uns ist es ja eh alles gut. Wir gehören ja eh dazu. Es ist eine Überzeugung gemeint, dass mit mir eh alles in Ordnung ist. Wie klingen diese Worte in unserer Zeit, wenn sie noch jemand sagt? Ich höre es nicht mehr häufig. Vor 20, 30 Jahren war das anders. Da haben Menschen gesagt, ich bin ja Mitglied der Kirche. Was wollt ihr eigentlich noch? Ich zahle doch meine Kirchensteuer. Oder Menschen, vor allem Männer, haben gesagt, ich bin ein guter Mensch. Ich mache das, was ich kann. Ich will beides nicht abwerten. Der Punkt ist, seht zu, achtet darauf, dass ihr nicht eine Unbesorgtheit habt, nur weil ihr zur Kirche gehört, weil ihr eure Taten selbst als gut einschätzt. Johannes sagt zu seinem Gegenüber, es ist nicht sowieso alles gut mit euch. Was sonst? Jetzt ist Zeit der Umkehr für euch. Was dürfen wir den Menschen zusagen? Was dürfen wir den Menschen zusagen? Wir dürfen jedem Menschen zusagen, dass er geliebt und gesucht ist von Gott. Das müssen wir nicht diskutieren mit Menschen. Du bist geliebt, du bist gesucht, und wenn in der Bibel steht, Gott kommt zu allen, dann bist du dabei. Was wir nicht sagen dürfen ist, ja, und es ist jetzt schon auf jeden Fall alles gut mit dir. Dieser Zuspruch, allein, dass du da bist, das macht's schon gut. Johannes sagt, du bist hineingerufen in die Umkehr. Es soll etwas geschehen an dir, und dadurch wird's gut mit dir, dass dir etwas geschieht, etwas passiert mit dir. Meine Beobachtung als Pfarrerin ist, dass wir Menschen sehr schnell sagen, es ist alles gut mit dir. Und vielleicht tue ich das manchmal auch. Und die Menschen wissen ja selber, dass es nicht gut ist mit ihnen. Dass die eine Qual haben. Dass sie von etwas umgetrieben sind. Dass sie in etwas gefangen sind, aus dem sie nicht herauskommen. Das Grundthema der Bibel. Dass Menschen von selbst nicht aus etwas herauskommen. Was bringt's denn, wenn ich sage, es ist alles gut mit dir? Der Mensch weiß es ja selber, dass etwas passieren muss. Ja, die Taufe am Jordan, da passiert etwas, da wird etwas neu. Warum soll ich ihm sagen, es ist alles gut mit dir? Der will doch, dass es wirklich gut wird. Und nicht einfach nur ein freundliches Wort, Schokokeks und Schokoherz haben. Und da ist Johannes klar. Sagt nicht, wir sind ja sowieso Abrahams Kinder. Weil ihr Abrahams Kinder seid, darum steigt ihr jetzt in den Jordan. Und darum wird euer Leben neu werden. heißt, wir tun Menschen Unrecht, wenn wir ihnen vorschnell sagen, alles gut. Und das Zweite, es gibt Menschen, die haben wirklich die Überzeugung, dass alles gut bei ihnen ist. Und ich würde es vielleicht auch gar nicht mit ihnen diskutieren und das auch ernst nehmen. Aber wenn ein Mensch von sich aus sagt, bei mir ist alles gut, ich habe Leute beerdigt, die haben gesagt, wir haben unser Leben gut gelebt. Ich habe es denen abgenommen. Ich habe gestaunt, dass jemand so von sich reden kann, wir haben wirklich gelebt. Und dass sie jetzt 30 Jahre zu früh gestorben ist, ist traurig, aber wir haben gelebt. Und das muss man hören und stehen lassen. Und wenn die Kirche dann sagt, jetzt sage ich dir noch, wie es gut mit dir wird, die Leute fühlen sich auch veräppelt, wenn ich ihnen jetzt voreilig zuspreche, alles gut mit dir. Weil derjenige sagt es ja von sich selber, mit mir ist alles gut. Ich rede davon, dass es billig wird, vorschnell zu sagen, alles gut. Es ist billig für die, die tatsächlich etwas Neues brauchen für sich, neues Leben. Und es ist auch billig für die, die tatsächlich glücklich sind. Das, was kostbar ist, ist das, was hier geschieht, nämlich die Taufe im Jordan. Also, da steigen die Menschen jetzt in den Jordan und lassen sich taufen. Ich war selber etwas verblüfft, dass hier steht, die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ich dachte, das bringt doch erst Jesus, ist doch erst der zweite Schritt. Nein, wir hören, dass auch im Jordan bei Johannes den Menschen Vergebung zugesprochen wird. Das heißt, sie werden schon gereinigt von dem, was war. Sie gehen anders aus dem Jordan heraus. Sie steigen anders heraus. Wir kommen zu diesem zweiten Punkt. Diese Umkehr hat zwei Schritte. Die Bibel erzählt von Johannes und die Bibel erzählt von Jesus. Und Johannes wird selbst den Link, die Brücke zu Jesus herstellen und sagen, ich mache dies und Jesus macht das. Die zwei Schritte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Johannes bisher nicht wirklich ernst genommen. Ich dachte immer, der ist so eine skurrile Nebengestalt. In der Wüste, Kamelhaarkleidung, Honig essen. Und hier steht, nein, er hat einen wichtigen Teil in der Geschichte Gottes. Er ist der Wegbereiter für Jesus. Er ist Wegbereiter für den Messias. Ich habe euch vorgelesen, wir haben gehört vom Propheten Jesaja. Ihr findet das in mehreren Prophetenworten, dass die Umkehr zwei Schritte hat, dass es geschichtlich zwei Schritte sind. Beim Propheten Hesekiel, Kapitel 36, ich, Gott, will reines Wasser über euch sprengen. Das passiert jetzt, Schritt 1. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Da wird ein Mensch abgespült. Und der ist hinterher nicht mehr derselbe. Und dann geht Hesekiel 36 weiter, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist das, was Jesus tut. Der eine wäscht ab und der andere erneuert das Herz. Der macht von innen her neu. Wenn ein Mensch zu Johannes kommt, dann ist er für das, was war, er ist gereinigt, er ist freigesprochen. Aber sein Leben geht weiter. Und er hat doch dasselbe Herz wie vorher. Sein Innerstes ist noch nicht neu geworden. Und da sagt Johannes, das wird Jesus machen. Er wird seinen Geist sich selbst in euch geben. Du bleibst ganz du, aber er nimmt Wohnung in dir. Gott in euch. Und das macht Jesus. Johannes wäscht ab und Jesus erneuert das Herz. Und nun das Dritte, die Fragen der Leute. Was sollen wir tun? Es ist ja schon interessant, dass die so explizit für ihre Berufsgruppen fragen. Erst heißt es die Menge, das sind alle, die da sind, fragen, was sollen wir tun? Und Johannes sagt, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat. Und genauso, wer genug Speise, Lebensunterhalt hat, der gebe dem, der keinen hat. Interessant das Wort angemessene Frucht der Umkehr. Ich habe überlegt, ob man das jetzt umrechnen muss in unsere Zeit. Zwei Hemden, eins abgeben, genug Lebensversorgung, gib dem, der keine hat. Muss man das umrechnen? Johannes sagt, handelt angemessen, so wie es für euch und das, was euch gegeben ist, angemessen ist. Und ich finde das eine echte Frage an mich und ich teile sie mit euch. Was ist angemessen für unsere Umkehr? Wir sind ja hineingetauft ins Neue, in sein Leben. Was heißt angemessen für mich? Wenn wir sehen, wie Menschen in der Begegnung mit Jesus sich verändern, dann sehen wir an ihnen, was für sie angemessen heißt. Ich erinnere an die Geschichte vom Zöllner Zachäus. Sehr interessant, der begegnet Jesus, lädt ihn nach Hause ein. Und er ist so bewegt, dass er von sich aus sagt, ich gebe doppelt zurück und den anderen vierfach. Weit über das Geforderte hinaus. Dass Menschen sagen, für mich ist es angemessen, ich will geben. Übrigens steht hier nicht geben, sondern teilen. Ich will teilen. In der Begegnung mit Jesus, meines Erachtens, kehrt sich was um. Die steigen nicht zuerst in den Jordan, lassen sich taufen. Die, die es schon getan haben, haben es getan. Aber dann ist Johannes tot und Jesus zieht durchs Land. Menschen begegnen Jesus. Menschen sind unmittelbar angesprochen, schließen sich ihm an. Und daraus kommt die Verhaltensänderung und sagen, ich will es jetzt so und so machen. Und für mich ist das und das angemessen. Also auch ein Wechsel der Reihenfolge meines Erachtens. Was sollen wir tun? Das, was angemessen ist für deine Umkehr. Und dann kommen zu ihm die Zöllner, die Soldaten, ganze Berufsgruppen. Und Johannes sagt ihnen nicht, werdet Kriegsdienstverweigerer. Kann man machen, ist eine Frage der eigenen Gewissensbindung. Hier sagt Johannes, haltet Maß, übertreibt's nicht. Nehmt das, was im Rahmen des Vernünftigen liegt. Nur weil man mehr nehmen kann, soll man nicht mehr nehmen. das nicht eine großartige Antwort für unsere Zeit? Nicht das nehmen, was ich nehmen kann, sondern mein eigenes Maß kennen. Es sind ja nicht nur die Zöllner, die mehr nehmen, als sie können. Jede Berufsgruppe, die merkt, dass sie gut verkaufbare Güter hat, treibt die Preise in die Höhe. Johannes sagt, nehmt nicht mehr, als für euch angemessen ist. Und mit den Soldaten genauso, die ja im Kriegsgeschäft sind, plündert nicht, lasst euch an eurem Sold genügen. Man könnte ja plündern. Man könnte mehr Gewalt antun, als im Kriegsgeschäft vorgesehen ist. Da sagt Johannes, kennt das Maß. Ich glaube, dass wir als Gemeinde, wenn wir miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig helfen, maßvoll zu leben, das würde einen Unterschied machen. Menschen, die ihr Maß kennen, die auch nicht ihre Zeit ausbeuten, Maßlosigkeit in Bezug auf, dass man meint, überall unglaublich viel investieren zu müssen. Mein Maß kennen. Ich glaube, es war ein bisschen viel. Es ist noch viel mehr in der Geschichte. Wir hatten drei Punkte. Menschen, wenn sie in der Versuchung sind, zu sagen, wir sind doch eh Abrahams Kinder, mit uns ist eh alles gut. Bestärkt sie nicht darin, sondern sagt, und weil du Abrahams Kind bist, darum lass das jetzt an dir geschehen, umzukehren. Die Umkehr, auch die Umkehr des Johannes kommt von Gott. Er macht's an dir. Und warte auf den, der die Umkehr vollendet, der dein Herz neu macht. Es ist immer noch dein Herz, nicht irgendeines anderen Menschen, es ist immer noch meins, aber er macht's neu. Und das zweite war, diese zwei Schritte, abwaschen und von innen erneuert werden. Und das dritte, was ist angemessen in meinem Handeln? Angemessen, dass ich das Maß finde für die Dinge, die ich tue. Amen.